SRF 1. SRF 1.
Es gibt Dialekte, die leben, und es gibt Dialekte, die gefördert sind. Und dann gibt es Dialekte, die gerade beides sind. Sie sind lebendig und sie sind gefördert gleichzeitig. Ein solcher Dialekt ist das Alemannische rund um Basel herum. Das Baseldeutsch wird hier ja nach wie vor gerettet und gepflegt, aber das Badische und vor allem das Elsässische sind gefördert oder sogar bedroht. Gegen das wehren sich die Leute aus der Region. Zusammen haben sie den sogenannten Drei-Land-Dichter-Weg ins Leben gerufen. Das ist ein Weg, der am Rhein entlang von Basel über das Elsass bis auf Südbaden führt. Und links und rechts von diesem Weg hat es Tafeln mit lauter Baseldeutschen, elsässischen und badischen Gedichten drauf. Für was das gut ist? Zum Beispiel zum Wörter abstauben, zum sie würzen, zum ne zulassen. Gerade so, wie sie heim von diesen Gedichten heisst.
Die Wörter abstauben, für dass sie neue Kraft und neuer Saft bekommen. Die Wörter würzen mit Essig und Öl, Salz und Pfeffer, für dass sie unsere Wut und unsere Liebe können säen. Die Wächter verbibeln und weilen, für das sie unsere Kinder neu entdecken und neu lehren. In den Wächter zuhören, dass wir wieder miteinander reden können, dass wir wieder etwas zu sagen haben.
Das ist das Gedicht «Die Wörter abstauben» vom elsässischen Dichter Stéphane Leser. Es ist eines von 24 alemannischen Gedichten, die man antrifft, wenn man den Dreiland-Dichterweg geht, der von Basel über das elsässische Hünigen bis ins badische Weil am Rhein führt. Auf diesen Weg machen wir uns heute in der Mundart-Sendung «Schnabelweit» auf SRF 1. Wir machen den Spaziergang am Rhein entlang und begegnen dem Reichtum der alemannischen Dialekte rund um Basel herum. Baseldeutsch, badisch und elsässisch. Schön, kommen Sie mit am Mikrofon heute Abend. Christina Lang. Und die Musik, die wir heute haben, die hat auch fest zu tun mit Basel und der Umgebung von Basel. Das hier ist ein Song von Claude, einem Basler, einem Städter, der auf dem Land wohnt und der schon lange als Singer und Songwriter unterwegs ist. Mit «Null», da fängt dein Leben an.
Mit Null, da fährt dein Leben an. Bist blut und brüllst drauf los. Mit eins lässt Leute aus dem Buggy an und findest dich schlicht grandios. Mit zwei, da wackelst du umeinander, willst alles sehen und haben. Mit drei, nimmst du Schaufel mit in den Sand und baust dir, was du willst haben. Mit vier, stehst du erst mal auf den Ski und stürzisch dich in den Schnee. Mit fünf, trittst du in Kinski, Mami tut's ein bisschen weh. Mit sechs bekommst du ein Instrument und suchst die rechten Töne. Mit sieben kommt der grosse Moment, da gehst du in die Schule, wie schön. Mit null fährt das Leben an. Mit acht kannst du schon das ABC und rechnest alles aus. Mit 9 hast du den eigenen PC mit Internetanschluss. Mit 10 du machst du ein riesiges Fest im Donald Mac, das ist geil. Mit 11 gehst du in der Schule dein Best, denn der Wagenzeug ist steil. Mit 12 da rauchst du den ersten Schlot, den findest du zwar nicht gut. Mit 13 lernst du, wie es schmusen geht, das braucht die ganze Mut. Mit 14 lehnst du dann alles ab, was von daheim kommt. Mit 15 mutig und beschlapp, in der Schule läuft's allem rund. Mit null fährt das Leben an. Mit 16 bist du ein stolzer Stift und freust dich ab dem Lohn. Mit 17 hast du schon längst ein Skift und fluchst über das Kondom. Mit 18 gehst du ins Wahllokal, was schon ein paar spannend ist. Mit 19 trampst du aufs Gaspedal und zeigst, dass du jemand bist. Mit 20 du kriegst du ein Gewehr in die Hand, so riefst du zum Mann. Im grünen Gewand knallst du umeinander, so will es Gesellschaft haben. Und so hast du alle Schule besucht, was du brauchst fürs Leben da. Hast manchmal über die Lehre geflucht und die Eltern in Ernst genommen. Wie es weitergeht, weitergeht mit dem Gedicht, bestimmst vor allem du. Du bestimmst vor allem du. Du bestimmst vor allem du. Bestimmst vor allem du. Bestimmst vor allem du.
Dreiland. So sagt man der Region rund ums Dreiländereck zu Basel herum. Natürlich gibt es einen Haufen, der die drei Teile des Dreiland trennt. Sie gehören zu verschiedenen Ländern. Man redet verschiedene Sprachen. Man orientiert sich politisch nach verschiedenen Orten, nach Bern, Paris, Berlin. Aber es gibt auch ein paar Sachen, die drei Teile miteinander verbindet. Vor allem ist das der Dialekt, den sie gemeinsam haben. Das Alemannisch. Das redet man, wenn auch in unterschiedlichen Formen, überall. Zu Basel, Südbaden und im Elsass. Um in dem alemannischen Dialekt in der ganzen Region mehr Gewicht zu geben, gibt es seit neuestem einen sogenannten Dreiland-Dichterweg. Das ist ein Weg, der auf beiden Seiten vom Rhein von Basel auf Hünigen und weiter auf Weil am Rhein geht. Also von der Schweiz über Frankreich und bis auf Deutschland. Links und rechts an dem Weg entlang stehen Tafeln mit Gedichten von lokalen Dichtern drauf. Einer der Initiatoren von dem Dreiland-Dichterweg ist der Hans-Jürg Renk. Der ehemalige Diplomat und Pressesprecher vom Auswärtigen Amt engagiert sich seit Jahren fürs Dreiland. Er hat meinen Kollegen, Michael Luisier von der SRF Literaturredaktion, mitgenommen und ihm den Dreiland-Dichterweg gezeigt. Getroffen haben sich die zwei an einem Ort, wo es nicht gerade ruhig war. Das Rauschen, das wir jetzt gerade hier erst hören, das ist nicht das Rauschen vom Rhein. Das ist etwas anderes. Michael Luisier erzählt es gerade.
Ausgerüstet mit zwei Mikrofonen stand ich am Anfang von dem Dreiland-Dichterweg. Wer aber glaubt, so ein Dichterweg sei eine ruhige Sache, der hat die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Respektive ohne Dreirosenbrück. Denn Dreirosenbrück ist eine Autobahnbrücke ohne Lärmschutzwand. Einmal hier auf der Nordseite. Aber genau hier auf der Nordseite von der Dreirosenbrücke, am Grossbasler Ufer, nicht weit weg von der französischen Grenze, genau hier fährt der Dichterweg an.
Hier sind wir an der Basler Seite und auf jedem von diesen drei Infotafeln ist ein kurzes Gedicht. Und das hier auf der Basler Seite ist von der Hilda Jauslin und ist so quasi das Motto von dem ganzen drei Länder, drei Bälche, drei Dialekt. Drei Wünsche, ein Menschenschlag, ein Spruch, ein Dreiland. Das ist so unser Motto.
Sagt Hans-Jürg Renk, ein ehemaliger Diplomat und Pressesprecher vom Auswärtigen Amt und von ein paar grossen Firmen in der Schweiz. Er ist der, wo man den Dreiland-Dichterweg zeigt heute. Und da sagt man auch, was die Idee dahinter ist.
Wir wollen effektiv durch den Dichterweg zeigen, dass man die Sprache, das Alemannisch oder Baseldeutsch, wie wir sagen, Elsässisch, noch zusammen haben, obwohl in Frankreich und auch in Deutschland leider der Dialekt eher im Rückgang ist, besonders bei den jungen Leuten. Und wir hoffen, durch den Dichterweg vielleicht ein bisschen wieder das Interesse an dieser Sprache zu wecken. Wir haben auf der französischen Seite jeweils eine kurze Zusammenfassung auf Französisch, weil zwei Drittel der Bewohner im Elsass können kein Deutsch mehr oder kein Dialekt. Und wir wollen eben auch diese sprachliche Höhe überspringen.
Der Hans-Jürg Renk ist im Vorstand des Kulturvereins der Elsass-Freund Basel. Das ist eine von drei Organisationen, die hinter dem Dreiland-Dichterweg steckt. Die aus der Schweiz. Es gibt aber noch eine aus dem Elsass, die AGAT, und eine aus dem Badischen, die sogenannte Mutterspruchgesellschaft. Und diese drei Gesellschaften zusammen meint der Hans-Jürg Renk, wenn er von mir redet. Dann laufen wir los. Ein Parkour von 24 Tafeln mit 24 Gedichten in drei alemannischen Dialekten, schön am Rhein entlang, verteilt auf drei Länder. Unterwegs zu der ersten Tafel frage ich Hans-Jürg Renk, wie denn die Situation der Dialekte so ist in der Region.
Im Elsass ist es sehr schwierig, weil der Dialekt jahrelang mehr oder weniger verboten war. Ich kenne noch Leute, so, die heute Mitte 30 sind, die in der Schule gestraft worden sind, wenn sie in der Pause Dialekt geredet haben. Gut, die Zeiten sind Gott sei Dank vorbei. Aber es ist immer noch die Tendenz zu sagen, es gibt in Frankreich nur einen Spruch, das ist Französisch. Das hat der Premierminister Valls kürzlich wieder gesagt. Und die Sache ist jetzt noch schwieriger geworden, weil Sie wissen, das Elsass ist jetzt eigentlich in dieser Grossregion Grand Est aufgelöst worden.
Also mit der Champagne zusammen?
Champagne und Lothringen. Ne? Also es ist eine sehr schwierige Situation und das ist ein Grund, warum wir gefunden haben, wir müssen den Elsässern hier ein bisschen helfen. Im Badischen ist es anders, dort ist der Dialekt nicht verboten, aber gerade bei den jungen Leuten nicht mehr sehr beliebt, weil man denen gesagt hat, der Dialekt sei eigentlich eine Art minderwertige Sprache oder eine Art dekadente Sprache. Dabei ist es gerade umgekehrt. Man kann sagen, das Hochdeutsche ist ja eigentlich eine Ableitung von den alten deutschen Dialekten. Nicht?
Dann sind wir hier. Wir stehen vor dem nächsten Gedicht. Die Fähre heisst es und ist vom Basler Dichter Fritz Liebrich. Ein typisches Gedicht für den Dreiland-Dichterweg, denn viele Gedichte spielen auf dem Rhein.
Darf ich das vorlesen?
Natürlich darf er.
Sie geht so ruhig alleweil hin und her, treibt alles übers Wasser, nicht ist schwer. Der zahlste Batze, gemütlich sitzt sie da, ein wenig rutscht, ein wenig duselt so und flotscht im Wasser hinten dran, steigst aus, was findest du? Ein hoher Weg, am Ende die Haus, vielleicht auch Ruhe. Sie nimmt die still in den Arm und mummelt die ein, verscheucht der Schwarm von Mucken, Sorgen, wo noch steigt und fällt und sich umzählt, wie böse Geister bald. Hey, Fähre mal, Schellenhaupt, mach schnell, fahr zu! Ans ähnere Ufer, an die ähnere Ruhe.
Wir gehen weiter, bleiben aber beim Thema.
Ja, man wirft zum Beispiel im Elsass den Dialekt Vertreter, die es noch gibt, Gott sei Dank, Dichter, Schriftsteller, Journalisten, wirft mir vor, sie würden sich quasi ins Schneckenhaus zurückziehen. Le repli sur soi-même, wie das heisst auf Französisch. Und das ist total falsch. Der Dialekt soll eben nicht ein Rückzugsmanöver sein und etwas, wo man sich abschließt, sondern im Gegenteil, etwas, wo man sich öffnet. Und wir machen das hier, erstens, weil wir drei Länder sind und zweitens eben, indem wir auch durch französische Texte und englische zeigen, der Dialekt ist nicht irgendeine Nische, die nur noch für Eingeweihte reserviert ist, sondern etwas, das verbindet und nicht trennt.
Das ist wirklich eine der Leistungen von diesem Dreiland-Dichterweg, dass alle Gedichte in Fremdsprachen übersetzt sind. Und wenn man denkt, dass hinter uns gerade der Novartis Campus ist, ein riesiges Forschungsareal von der Chemie mit vielen, vielen Experts, dann ist das auch eine gute Idee. Aber trotzdem, gemacht sind die Gedichte für die, die Dialekt können. Zum Teil auch für die, die sich für Dialekt interessieren. Wie das nächste Gedicht.
Das ist jetzt der Gérard Leser, einer von diesen Vorkämpfer für das Elsässische. Und das Gedicht hat auch eben zum Thema der Dialekt. Und das heisst «Die Wächter absteuben». «Die Wächter absteuben, für dass sie neue Kraft und neuer Saft bekommen. Die Wächter wichzen mit Essig und Öl, Salz und Pfeffer, für dass sie unsere Wut und unsere Liebe können säen. Die Wächter verbibeln und weilen, für dass sie unsere Kinder neu entdecken und neu lehren. In den Wächter zuhören, dass wir wieder miteinander reden können, dass wir wieder etwas zu sagen haben.
Hier damit sind wir beim Thema, der Dialekt. Wir bleiben einen Moment hier stehen vor dieser Tafel und reden über den Ursprung von diesem Dreiland-Dichterweg und über den Sinn davon.
Warum ist es wichtig, dass es diesen Weg gibt?
Wir haben gefunden, es braucht etwas, das die Gemeinsamkeit der Region, zumindest im sprachlichen Bereich, illustrieren, sichtbar machen, sogar hörbar. Wir haben ja auch Internetseiten, wo die Gedichte dann irgendwann einmal auch hörbar sind. Und wir sind inspiriert worden eigentlich von unseren Nachbarn. Der erste Dichterweg, den es überhaupt gegeben hat in unserer Gegend, ist in der Nähe von Mülheim in Baden. Mülle, wie der Hebel gesagt hat. Und die Elsässer haben dann gefunden, das wäre eine tolle Sache, weil die Elsässer eben um ihren Dialekt kämpfen müssen. Und die haben gesagt, das geht nur, erstens, indem wir dem Dialekt eine schriftliche Form geben. Zweitens, indem wir den Dialekt in die Öffentlichkeit tragen, eben durch so Tafeln. Und in der Zwischenzeit, das hat vor über 10 Jahren angefangen, hat es über 30 Dichterwege im ganzen Elsass, vom Norden bis zum Süden. Und wir sind dann einmal eingeladen worden an die Einwege. Und wir haben dann gesagt, an einem dieser Einwege vor 8, 10 Jahren, das wäre doch etwas da für die Gegend Basel, Hünigenweil, am Dreiländereck, ein trinationaler Dichterweg, um zu zeigen, dass wir doch noch eine gemeinsame Sprache haben. Und dann ist das so noch die angelaufen. Wir haben das Glück gehabt, dass eben zur gleichen Zeit auf der Basler Seite der Umbau vor sich gegangen ist von der Novartis, wo das ehemalige Hafenareal übernommen hat. Und im Gegenrecht dann eben der Stadt und der Öffentlichkeit den Rheinuferweg abgetreten hat. Die Finanzierung war gesichert und man hat uns dann gesagt, ja, die können hier ein paar von diesen Tafeln anbringen.
Das mit der Novartis, die Hansi Grenk hier sagt, ist wichtig. Novartis hat das ganze Quartier hier im Norden vom Gross-Basel übernommen und seinen Campus hier angebaut. Eine Art Stadt in der Stadt, wo man als Nichtsterbliche gar nicht reinkommt. Der Campus ist wichtig für Basel. Aber eine Stadt in der Stadt, das ist eine Last. Darum hat Novartis als Gegenleistung den Uferweg hier gebaut. Aber ganz fertig ist er noch nicht. In einer Lagerhalle am Wegrand hat es noch alte Giftfässer von der Chemie. Und weil die im Moment gerade abtransportiert werden, ist der Dreiland-Dichterweg nur am Wochenende durchgehend offen. Heute ist aber nicht Wochenende. Darum haben wir ein kleines Problem.
Ich glaube, da ist jetzt Schluss. Da ist jetzt das Türli, wo zu ist während der Woche. Leider, der Weg geht jetzt weiter bis nach Hünigen runter. Und wir gehen jetzt rundum und schauen uns ein paar Tafeln durch den einen an. Voilà. Voilà.
Wir gehen also zurück und nehmen das Auto. Es dauert ein bisschen, bis wir um die ganze Novartis rum sind. Aber dann sind wir da.
So, jetzt sind wir in Frankreich. Ohne Kontrolle durch die Grenzen. In letzter Zeit hat es zwar ab und zu Kontrolle aus naheliegenden Gründen. Aber wir hoffen doch, dass die Grenzen trotz allem durchlässig bleiben. Denn das ist ein enormer Fortschritt, wenn man sich überlegt, wie das früher war. Ich kann an die Zeit erlebt, wo man quasi ein Visum hat gebraucht, um nach Frankreich und nach Deutschland zu dürfen. Und das ist schon toll. Und wie ich vorher gesagt habe, ich glaube, man sollte das viel mehr ausnutzen, dass man hier in drei Ländern lebt. Es hat einmal jemand einen schönen Spruch gebracht, der wahrscheinlich Körnli erwartet hat. Ein ideales Leben wäre, in der Schweiz arbeiten, in Deutschland einkaufen und in Frankreich wohnen.
Dann stehen wir zu Hünigen im Elsass auf einem kleinen Plätzchen am Rhein. Vom Basler Rheinhafen her hört man Kinder schreien. Es tönt wie in einem Schwimmbad. Ich sehe aber keins. Dafür nehme ich das Gespräch von vor der Grenze wieder auf. Das über den Sinn und den Zweck von diesem Dreiland-Dichterweg.
Glauben Sie, dass so ein Weg einen Beitrag leisten kann, dass im Elsass, wo es geförderter ist mit dem Dialekt, dass da wirklich etwas gehen kann, dass der Dialekt hier wieder gestützt wird?
Wir hoffen es natürlich, aber wir müssen realistisch sein. Ich meine, zu einem Weg allein wird man das nicht ändern. Ich sehe darin eher ein Symbol und ich glaube, Elsass auch, weil es ist doch relativ neu und es ist vor allem jetzt hier in der Grenzgegend ganz neu, dass man hier plötzlich auf Elsässisch Gedichte sieht, was wirklich sonst eine Ausnahme ist. Und vielleicht gibt das denen, die ohnehin dafür sind, ein bisschen Auftrieb. Also es wird sicher nicht die Welt verändern, aber es ist vielleicht ein kleiner Beitrag zur Bewusstseinsförderung für die Bedeutung des Dialekts.
Was ist eigentlich die Bedeutung des Dialekts für die Region? Warum ist das so wichtig?
Ja, weil es ist etwas, was wir noch gemeinsam haben. Wenigstens jetzt noch. Nicht? Wir können uns verständigen. Wir haben ja, wie gesagt, x Sitzungen gehabt. Auch im Elsass, sogar ausschließlich auf Dialekt. Und das habe ich toll gefunden. Nicht, dass ich etwas gegen das Französische hätte, im Gegenteil, aber dass wir auch in einer französischen Mehre einmal eine Sitzung auf Dialekt machen. Man hat sich verstanden, nicht nur sprachlich, auch von der Geisteshaltung her. Nicht? Wir haben so viel gemeinsam. Wir haben es einfach ein bisschen verdrängt, weil man sieht immer noch die Hindernisse und Grenzen und Schwierigkeiten. Die haben wir auch gehabt. Wir haben einige administrative Hürden müssen überkumpen, aber es hat sich letztlich gezeigt, es lohnt sich, es geht, wenn man will. Gut, der Dialekt ist natürlich nur eine von der Gemeinsamkeiten, aber es ist, sagen wir, die hörbarste und auch sichtbarste jetzt dank dem Dichterweg. Es geht einfach darum, wie ich vorher gesagt habe, das Bewusstsein ein bisschen zu schärfen und Wir haben absichtlich jetzt die Gedichte so eingeteilt, dass die nicht alle Elsässischen im Elsass sind, alle Badischen im Badischen, alle Basler in Basel, sondern gemischt. Man geht vom einen zum anderen und hat so eine Art sprachliches Wechselbad, wenn man das so sagen kann.
Dann sehen wir eine erste Tafel auf französischem Boden. Ein unterelsässisches Gedicht von Jean-Christophe Meyer. Der stammt aus der Gegend von Strasbourg. Der Hans-Jörg Renk wagt sich an einen schwierigen Dialekt.
Das Almöse vom Morirot in der Hand mahnt uns an die einfache Freude vom Doi am Kimme. Wie die Sonne als mit dem dunklen Wasser vom Rhein spielt. Miteinander tanzen Licht und Wasser wie wir im Leben. Fiefholder ein Will. Wir lösen seine Spiel an und verschwinden plötzlich wie eine Sternenreihe in einer Augustnacht. Aber ewig scheinen die Spuren, die mich hinter uns sehen. Also er will das besser sagen. Es ist nicht einfach.
Aber sagen Sie doch kurz, was es heisst. Ich habe nicht alles verstanden.
Also, Almöse ist eigentlich das Almosen. Vom Morgenrot in der Hand mahnt uns an die einfache Freude vom Tag, wo kommt, wie die Sonne als mit dem dunklen Wasser vom Rhein spielt. Miteinander tanzen Licht und Wasser, wie wir im Leben. Wir lömen seine Spiel an, also wir schauen seinen Spiegel an und verschwinden plötzlich wie ein Sternenregen in einer Augustnacht. Aber ewig scheinen die Spuren, die wir hinter uns sahen.
Ein Schiff fährt vorbei. Langsam kommt es der Riederhof. Wir nutzen die Zeit, wo es sowieso zu laut ist, zum Aufnehmen und laufen weiter Richtung Dreiländerbrück. Dann zeigt der Hans-Jörg Renk plötzlich auf eine Metallplatte am Rheinbord.
Das ist die sogenannte Contremarque. Das heisst, wenn man jetzt von hier rüber schaut, ist genau gegenüber die Grenze zwischen der Schweiz und Deutschland. Also das Dreiländereck ist nicht dort, wo alle Leute meinen, dass es sei, bei dieser Rakete, sondern es ist hier, mitten im Rhein, und zwar seit 1818, also seit bald 200 Jahren, ist hier das Dreiländereck.
Nur ein paar wenige Schritte von dieser Stelle weg hat es eine Tafel mit einem Gedicht vom badischen Dichter Gerhard Jung. Passenderweise heisst das «Grenzengänger». Es ist mein Lieblingsgedicht auf dem Weg.
Das Leben ist nicht grenzenlos. Das Leben ist ein Los mit Grenzen. Es geht vom dunklen Mörderschoss durch eine kalte, schmale Strasse zu einem Grab voll Grenzen. Und auf jedem Schritt und Tritt schleppen wir auch die Grenzen mit. Grenzen, die uns trennen von der anderen Zeit, anderen Leben, anderen Leuten, die wir noch nicht kennen. Wenn man das Leben recht will bestehen, muss man tapfer übergehen. Es wird all eng und enger. Jede Zeit braucht allweg schon ihre Grenzengänger.
Dann gehen wir weiter. Vor uns taucht die Dreiländerbrücke auf. Eine schön geschwungene Fußgängerbrücke zwischen Frankreich und Deutschland. Ich bekomme immer ein bisschen Hirnhaut, wenn ich sie sehe. Vor allem, wenn man denkt, was an dieser Grenze in den letzten paar hundert Jahren alles Schlimmes passiert ist. Und jetzt laufen einfach die Leute hin und her. Da haben sie ja erzählt eine Geschichte dazu.
Vor ein paar Jahren, das habe ich irgendwie symbolisch gefunden, hat der Oberbürgermeister Dietz von Weil am Rhein hier zum Gedenktag am Ende des Ersten Weltkriegs am 11. November hat er eine Rede gehalten, auf Französisch. Und dann darauf Abend ist der Bürgermeister von Hünigen an einer Gedenkfeier zum Volkstrauertag in Deutschland, der auch an die Kriegstoten erinnert, und hat dort eine Rede auf Deutsch gehalten. Das finde ich, das ist Europa. Ne?
Dann stehen wir auf dem Platz am Anfang der Brücke, auf französischer Seite. Bevor wir übergehen, zeigt mir der Hans-Jörg Renk noch einmal eine Tafel. Ein Gedicht vom Kolmarer Dichter Edgar Zeidler.
Brücke. Unter der Brücke zwieselt der Rhein. Geschichtsbücher von vielen Völkern, brummelt von Krieg und Mörder, Erbfind Europa auf den Knie. Auf der Brücke kommen zwei Länder langsam einander entgegen. Beide stibbern sich am Geländer, mühsam, den sie sich bewegen. In der Wirbel von Leid und Groll versäufen die letzten Kriegstränen. Der Rhein strahlt in seiner neuen Rolle, verbindet hier mit der Tana. Auf der Brücke über dem Rhein verkehren Menschen in Frieden, die freundlich miteinander reden. Der Himmel trinkt ein Gläschen Wein. So, jetzt gehen wir über die Brücke. Das ist übrigens die Brücke in Europa mit der grössten Spannweite. Es hat also keine Pfeiler in der Mitte wie bei der Baselbrücke, sondern es ist eine einzige Brücke. Und die ist wirklich völkerverbindend.
Auf dem Weg über die Brücke erzählt der Hans-Jörg Renk ihre Geschichte.
Bis zum Zweiten Weltkrieg war das eine Pontonbrücke. Und die ist dann 1944 zerstört worden. Allerdings nicht vom Krieg, sondern vom Hochwasser. Und man hat die dann, weil der Krieg gerade zu Ende gegangen ist, hat man die nicht mehr aufgebaut. Und dann war jahrelang eine Fähre gewesen. Und dann ist 1979 ist die Palmer-Rhein-Brücke aufgegangen, das erste Mal. Die ist weiter unten, Autobrücke. Und die hier, wo wir jetzt drüber sind, ist 2007 eröffnet worden. Und seitdem ja, ist Weil und die Hünigen sind wieder zusammengerückt. Und darum haben wir gefunden, ist es gut, dass auch auf der Weiler-Seite der Dichterweg weitergeht.
Ein Weg ist es dort allerdings nicht mehr. Es ist ein Pärkli. Mitten drin ist ein Brunnen. Dort finden wir eine letzte Tafel mit einem besonders eindrücklichen Gedicht. Ein Fetzentuch von Heinz Reif.
Kommst auf die Welt, der erste Schrei, blau im Gesicht und blutig bei, gewickelt in ein Fetzentuch, hineingeschrieben in ein Buch. So, jetzt darfst du sein. Trommeln gehen, ein Hurra-Geschrei, Glanz im Gesicht, Dreck an der Beine, vorne dran, ein Fetzentuch. Hinten drin ein böser Fluch. So ist es. Und zum Ende ein letzter Schrei, blau im Gesicht und abne Bein, wickelt in den Fetzen durch, untergeschaufelt, Kreuz ins Buch. So, das wäre es.
Ja, das ist es. Noch ein bisschen bewegt von diesem Antikriegsgedicht von Lümmerder Park. Unser Ziel ist ein Strassenkaffee am Hauptplatz von Hünigen auf der anderen Seite der Brücke. Dort wollen wir uns erholen. Und stärken. Für den Hans-Jörg Renk, der fertig geschafft hat für heute, gibt es eine kleine Pression. Für mich ein Mineral. Quatsch, Mineral. Im Elsass sagt man Lisbeth.
Prost miteinander. Der Hans-Jörg Renk, ehemaliger Diplomat und Pressesprecher vom EDA, der sich seit Jahren engagiert beim sogenannten Kulturverein der Elsass-Freund Basel, unterwegs auf dem Dreiland Dichterweg, zusammen mit dem Michael Luisier, der die Reportage gemacht hat. Wenn Sie noch mehr möchten erfahren über den Dichterweg oder ihn sogar selber mal laufen wollen, dann können Sie das zum Beispiel an dem Samstagnachmittag machen, übermorgen. Da gibt es nämlich zwei öffentliche Führungen. Die erste am 13:30 und die zweite am 17:00 am Nachmittag. Beide starten vis-à-vis vom Rhein-Center Zweil. Mehr Infos gibt es im Netz. Sie finden den Link zum Dichterweg auf unserer Internetseite srf1.ch unter dem Stichwort Schnabelweide. Oder wenn Sie jetzt gerade schauen, dann, wenn Sie zuoberst auf das kleine Bild vom Rhein klicken. Schnabelweide, das ist die Mundartsendung von SRF 1, immer am Donnerstagabend. Weiter geht es jetzt mit Musik von Otto Bürgelin, einem badischen Liedermacher aus Adelhausen, gerade bei Basel. Adelhausen, so heisst auch sein Lied. Und nachher kommt der Schnabelweide Briefkasten. Da suchen wir auf Antworten auf Fragen, die Sie uns geschickt haben. Heute geht es darum, ob man eigentlich auf Mundart korrekt sagt. Wer hast du gesehen? Oder wen hast du gesehen? Und ob man sagt, lehren oder lernen?
Mein Vater und meine Mutter sind von Adelhausen. Sie haben Verlobung gehabt bei Munistall am Rhein. Und später noch einmal hinter dem Festzelt zu Adelhausen. In einer lauen Nacht zum 1. Mai. Meine erste Karre habe ich zusammengelegt in Adelhausen. In seiner Kurve dort beim Rothaus, da hat's kracht. Und seinen Neubau habe ich aufgezogen zu Adelhausen. Mit Abend so schwarz wie die Nacht. Und es gibt keinen Strand und keine blaue Welle zu Adelhausen. Welle hinterm Haus, der Sand liegt auf der Straße. Kein Mensch ist unterwegs am Sonntagmorgen zu Adelhausen. Jeder liegt im Nest und schläft sie aus. Wir sind nicht hinterm Mond daheim in Adelhausen. In jeder Wohnung steht ein Fernsehapparat. Und jedes Kind, das kennt in Adelhausen. Am Samstag zu Abend Lotto Resultat. Wir haben kein Laden und keine Polizei in Adelhausen. Auf unseren Schildern steht nur Warnung vor dem Hund. Und Holzversteigerung im Wald vor Adelhausen ist unser kultureller Höhepunkt. Und es gibt keinen Strand und keine blaue Welle zu Adelhausen. Welle hinterm Haus, der Sand liegt auf der Straße. Kein Mensch ist unterwegs am Sonntagmorgen zu Adelhausen. Jeder liegt im Nest und schläft sich aus. Ich bin der Helmut Schäuchli und ich bin von Adelhausen. Komm, warum mal vorbei, dann kannst du mich selbst sehen. Meine Frau sagt immer, du Helmut, wir bleiben zu Adelhausen. Du und ich und Boris und die kleine Desiree. Und es gibt kein Strand und keine blaue Welle zu Adelhausen. Welle hinterm Haus, der Sand liegt auf der Straße. Kein Mensch ist unterwegs am Sonntagmorgen zu Adelhausen. Jeder liegt im Nest und schläft sich aus.
Otto Bürgelin aus und mit Adelhausen. Und die nächste Musik hier in der Schnabelweide auf SRF 1 kommt dann vom Baselbieter Paschi. Es regnet Gold. Und aus dem Baselbiet kommt die erste Frage im Schnabelweide Briefkasten. Aus Laufen im Kanton Baseland hat Dieter Studer uns geschrieben, mit nicht nur einer, sondern mit zwei Fragen, die zusammengehören. Er schreibt, er habe immer gemeint, in der Mundart gäbe es keine Akkusativformen. Man sagt, wer hast du gesehen? Und für wer sind die Blumen? Ihm ist aber aufgefallen, dass gerade auch ältere Personen, zum Beispiel in Diskussionen am Radio, sagen, wen hast du gesehen? Und für wen sind die Blumen? Und das sagen häufig Leute aus der Ostschweiz. Darum seine erste Frage, ist das eine alte Form in diesen Mundarten oder ist das übernommen aus dem Hochdeutschen? Und die zweite Frage, die er hat, hat damit zu tun, dass er immer häufiger höre, wie die Unterscheidung zwischen Lehren und Lernen gemacht werde, so wie im Hochdeutschen. Dabei sagen wir doch auf Mundart für beides Lehren. Und auch da stellt Dieter Studer die Frage, gibt es Dialekt, wo man schon früher Lernen gesagt hat, oder ist das ein jüngerer Einfluss aus dem Hochdeutschen? Beide seine Fragen haben wir dem Mundartredaktor Markus Gasser weitergegeben.
Die zweite Frage zuerst. Tatsächlich gibt es Dialektregionen in der Deutschschweiz, wo Lernen die traditionelle Form ist, wo also zwischen Lernen und Lehren wie im Hochdeutschen unterschieden wird. Laut dem Schweizerdeutschen Wörterbuch ist das im Bündnerland der Fall, im Glarnerland, Kanton Uri, dann in der Stadt Schaffhausen und teilweise im Appenzellischen. Aber heutzutage hört man ja, wie der Herr Studer auch feststellt, die zwei verschiedenen Formen Lernen und Lehren immer mehr, vor allem bei jungen städtischen Sprechern, wie er beobachtet hat. Ich kann das aus eigener Erfahrung nur bestätigen. In meinem basel-städtischen Umfeld machen, glaube ich, die meisten Leute inzwischen die Unterscheidung zwischen Lehren und Lernen, nicht nur die Jungen. Es gibt offenbar ein Bedürfnis, dass man unterscheiden kann zwischen «Ich habe im Baseldeutsch gelehrt» und «Ich habe Baseldeutsch gelernt», indem man eben sagt «Ich habe Baseldeutsch gelernt». Bei der zweiten Frage, deren nach dem Fragepronomen «wer» bzw. «wen», ist es ganz ähnlich. Auch hier ist das normal schweizerdeutsche Wort, sage ich jetzt mal, «wer». Und zwar für ein Nominativ und für ein Akkusativ. Die zwei Fälle sind ja in der Mundart bekanntlich zusammengefallen, während es im Hochdeutschen unterschieden wird. Hochdeutsch Nominativ «der schwierige Dialekt», Akkusativ «den schwierigen Dialekt». Auf Mundart ist beides gleich, nämlich «der schwierige Dialekt». Das ist ja eine der grossen Fehlerquellen, wenn Kinder Hochdeutsch lernen, dass sie den Akkusativ nicht vom Nominativ unterscheiden und schreiben oder sagen «ich lerne ein schwieriger Dialekt». Aber gleich gibt es auch beim Fragewort «wer», so wie beim Wortpaar «lehren lernen», schon länger die Variante «wen» in gewissen Dialekten. Der Ludwig Fischer schreibt in seiner luzerndeutschen Grammatik schon 1960, dass sich aus dem Schriftdeutschen die Variante «wen» langsam einbürgern würde. Die Angaben vom Idiotikon für den Fall «wer wen» die sind auch ziemlich interessant. Dort steht, dass «wen» in vielen sprachlich konservativen Regionen gerade noch so gebräuchlich sei. In den Berner Oberländer Seitentäler, im Walserdeutsch der Bündner und auch im Wallis selber. Für die Städte Bern, Biel, Schaffhausen und eben auch Luzern wird «wen» aber als jüngere Variante angegeben, die nicht so als richtige Mundart empfunden werde. Aus all dem schliesse ich, dass es die Form «wen», «wen hast du gesehen», einmal gegeben hat in der Mundart, dass die aber, ausser in den alpinen Randmundarten, verschwunden ist, in jüngerer Zeit aber dank dem Einfluss vom Hochdeutschen wieder neu auflebt.
Jetzt haben wir etwas gelernt über das Lehren und das Lernen und über den Akkusativ. Und weiter geht es gerade mit dem Dativ. Allerdings ist das nicht unbedingt ein V für alle, die gerne V haben, sondern einer, wo es um Betonung geht. Die nächste Frage, die der Mundart-Redaktor Markus Kasser beantwortet, kommt von der SRF1-Hörerin Malolo Kessler. Sie schreibt, einerseits sagt man Stativ, aber andererseits sagt man statisch. Das sind zwei ganz ähnliche Wörter, die aber unterschiedlich betont werden. Stativ auf der zweiten Silbe, statisch auf der ersten. Und wenn jetzt also Stativ auf der zweiten Silbe betont wird, wieso der Dativ nicht? Warum ist das nicht ein Dativ? Das ist die Frage von der Malolo Kessler.
Ja, da muss ich ein bisschen ausholen. Im Deutschen liegt Betonung grundsätzlich auf der Stammsilbe. Und das ist in den meisten Wörtern die erste Silbe, egal wie lang das Wort ist. Wasser, Gewitternacht, Dampfschifffahrtsgesellschaftskapitänshut. Es gibt natürlich ganz viele Ausnahmen und Sonderfälle. Vorsilben zum Beispiel werden meistens nicht betont, darum sagt man «verwachen» oder «belehren». Die Wörter, die Frau Kessler noch fragt, «stativ», statisch und dativ, das sind aber alles Fremdwörter. Und bei den Fremdwörtern gilt die Regel von der Erstsilbenbetonung häufig nicht. Meistens wird bei denen die Betonung von der Ursprungssprache übernommen. Und so kann man auch den Unterschied zwischen stativ und statisch erklären. Das Wort stativ kommt vom lateinischen stativus. Und das ist im 18. Jahrhundert im Zug von der Technisierung in die deutsche Sprache aufgenommen worden. Und wie man hört, hat Stativ noch die gleiche Betonung wie das lateinische Stativus. Statisch ist auch im 18. Jahrhundert in den deutschen Wortschatz gekommen, als Adjektiv zu Statik. Und das wiederum geht aufs lateinische Statica zurück. Auch hier, man hört es, ist die Betonung gleich geblieben. Statica, Statik, Statisch. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wieso das Dativ nach dieser Logik nicht Dativ ausgesprochen wird, genau gleich wie Stativ. Auch das Wort Dativ kommt nämlich aus dem Lateinischen, und zwar von Dativus, mit der Betonung auf der zweitletzten Silbe. Tatsächlich werden die meisten Ivus-Wörter im Deutschen aber auf der ersten Silbe betont, egal wie viele Silben das Wort hat. Dativ, Akkusativ, Genitiv, Konjunktiv, Positiv, Negativ und so weiter. Wir müssen also zum Schluss kommen, dass das Wort Stativ, das betont wird wie das lateinische Original, eine seltene Ausnahme ist. Normal ist, dass der Akzent von der zweitletzten Silbe, wo er im Lateinischen liegt, im Deutschen auf die erste Silbe kommt ist. Warum das so ist, das kann ich nicht ganz sicher beantworten, aber vermutlich sind die Wörter einfach schon so lange in der deutschen Sprache heimisch, dass sie sozusagen eingebürgert worden sind. Und zu dieser Einbürgerung gehört die deutsche Erstsilbenbetonung. Wörter wie Dativ, Akkusativ und so weiter sind nämlich im Gegensatz zum Stativ schon Ende vom Mittelalter in die deutsche Sprache aufgenommen worden. zuerst noch in der latinischen Form, Dativus, Akkusativus und so weiter. Ab dem 17. Jahrhundert hat man sie dann eingedeutscht, indem eben die Betonung vorgerutscht ist und endig «us» abgefallen ist. Aus Dativus ist Dativ geworden. Und beim Stativ, wo erst im 18. Jahrhundert, also viel später, aufgekommen ist, hat man die latinische Betonung gelassen. Vielleicht müssen wir einfach noch ein paar Jahrzehnte warten, dann wird das Stativ auch ganz einbürgert und wird dann vielleicht zu einem Stativ. Wer weiß?
Der alte Dativ hat sich also den anderen deutschen Wörtern angepasst und das jüngere Stativ ist bei seinen latinischen Wurzeln geblieben. Der Markus Gasser ist dieser sprachlichen Migrationsgeschichte auf den Grund gegangen. Nicht nur Fragen zu Wörtern, Grammatik, Betonungen, Redewendungen oder Ausdrücken beantworten wir, sondern auch Fragen zu Familiennamen. Und heute geht es um Birrers. Und es geht auch darum, ob die eigentlich mit Birren wirklich etwas zu tun haben, Birrers. Gerade nach dem Baschi, hier auf SRF 1.
Du bist mir wichtig, flüsterst leislich in mein Ohr. Mir gehen die Augen zu, ich schlafe in deinem Arm. Und du streichelst mir durchs Haar, ganz mechanisch. Es ist alles so, wie es sollte. Der Moment ist für die Ewigkeit und mir. Der Moment, der gehört nur dir und mir. Und es regnet Gold vom Himmel. Das muss Glück auf Erden sein und ich will's für immer. Einfach nur noch bei dir sein. Es ist wie ein Feuerwerk, das nie endet. Es ist wie ein Traum, ohne dass du schläfst. Wie zwei tote Fliegen liegen wir im Bett. Gefühlt die 40 Grad. Komm, rutsch mal rüber. Die erste Ziege schmeckt noch salzig und ein bisschen komisch. Das wird ein herrlich schöner Tag, sag ich's für immer. Der Moment ist für die Ewigkeit und mehr. Der Moment, der gehört nur dir und mir. Und es regnet Gold vom Himmel. Das muss Glück auf Erden sein und ich will's für immer. Einfach nur noch bei dir sein. Es ist wie ein Feuerwerk, das nie endet. Es ist wie ein Traum, ohne dass du schläfst. Stundenlang erzählst mir aus deinem Leben, ich kann stundenlang. Oh, in deinen Geschichten schweben. Es ist, als wär der Himmel mit seinen Sternen bei uns daheim. In einem Augenblick mit dir allein. Und es regnet Gold vom Himmel. Das muss Glück auf Erden sein. Und ich will's für immer. Einfach nur noch bei dir sein. Es ist wie ein Feuer.
Im Baschisinne ist Bürgin, Sebastian Bürgin. Wir alle haben einen, aber häufig wissen wir gar nicht so viel darüber, über unseren Namen. Die Sendung «Schnabelweit» ändert das. Jeden Donnerstagabend erkläre ich mir einen Familiennamen. Heute ist es der Name Birrer. Der Heinz-Peter Birrer aus Mehligen im Kanton Aargau hat uns erzählt, er schreibe an einer Familienchronik und möchte darum wissen, woher das seinen Namen käme und was er bedeutet. Der Mundart-Redakteur Markus Gasser und der Andreas Buri vom Schweizerischen Idiotikon haben den Namen Birrer zusammen auseinandergenommen.
Andreas Buri, Birrer tönt ein bisschen nach Bier, etwas mit Obst vielleicht. Aber fangen wir doch mal mit den Facts an. Wo sind die Birrer ursprünglich daheim gewesen?
Die Birrer sind im Kanton Aargau in den Gemeinden Melliken und Degerfelden alteinheimisch, darüber hinaus noch im Kanton Luzern relativ verbreitet. Wenn ich jetzt auf die historischen Formen zu sprechen komme, dann muss man beachten, dass hinter dem R in den historischen Formen noch ein Ch, ein Ch vorkommt. Nämlich ein Hans Bircher 1408 aus dem luzernischen Willisau oder aus Luzernstadt 1607 ein Christian Bircher. Und erst 20 Jahre später, wiederum aus Willisau, habe ich einen Namen vorgefunden, der an die heutige anklingt, ein Jakob Bircher geschrieben, von 1627, vielleicht bereits Birrer ausgesprochen, aber das wissen wir natürlich nicht genau.
Also die ältesten Formen sind in diesem Fall Bircher und Birrer ist eine jüngere Form davon. Das heisst, meine Vermutung, es könnte mit Birren zu tun haben, lässt sich aber nicht halten.
Das lässt sich tatsächlich nicht aufrechterhalten. Es ist wirklich so, in dem Familiennamen Birrer, Vorgängerform Bircher, steckt das schweizerdeutsche Wort Birch, Birche, ein Femininum, für die Birke. Althochdeutsch Bircha, Mittelhochdeutsch Birche. Und zwar geht der Familienname Birrer als ER-Ableitung, als Wohnstätte- oder Herkunftsname auf einen mit dem Birch, Birche gebildeten Örtlichkeitsnamen zurück. Und hier gibt es jetzt drei verschiedene Varianten, die ich nicht allzu fest ausführen. Entweder ist es ein lokativischer Dativ Singular bei der Birche, oder es hat Bezug auf Birkenkölz, auf das Birch, das gibt Namen, die Neutrum sind, oder möglich wäre auch noch Birchi, wiederum ein Neutrum. Und solche Namen, die diese drei Möglichkeiten mit dem Birch, Birchen enthalten, gibt es im Kanton Aargau ganz häufig.
Also drei verschiedene Möglichkeiten, woher das Bircher genau kommt. Jetzt auch vielleicht noch, wie ist aus Bircher denn Birrer geworden?
Wie gesagt, eben, die Vorgängerform ist Bircher, was zu Birrer ist worden. Und das tut sich genau gleich verhalten wie etwa das Verb werchen, was diesen Orten als wären gesprochen wird. Oder das Substantiv forchen, das in der Mundart im Allgemeinen vorne lautet.
Das Birchers, wo etwas verloren haben und Birrers geworden sind und mehr, die eine Einsicht gewonnen haben. Die Birrers haben ihren Namen also nicht von den Bären, sondern von den Birken. Wundersendung Schnabelweide auf SRF 1 noch bis um 10 Uhr. Der Schluss macht jetzt gerade noch der kleine Prinz, und zwar der berühmteste kleine Prinz von der Literaturgeschichte. Den gibt es nämlich neu auf Baseldeutsch. Der kleine Prinz, gerade nach Musik vom legendären Liedermacher Ernst Born.
Und dann geht mein kurzer Weichen aus der Bahn. Ich spür die ersten Zeichen von einem Orkan. Hab gemeint, es sei der frische Wind, der schnelle Strudel, sei mein Freund. Die neuen Töne, das seien die vom Peter Pan. Und dann geht mein kurzer Weichen aus der Bahn. Und ich verschlob im Gehen Haufen Porzellan. Ich druck's noch fest in meine Hände, ich spür meine Wunden und verschwende keine Gedanken an die blutigen Vulkan. Und dann geht mein kurzer Weichen aus der Bahn und ich werd von mir mein eigen Scharlatan. Und ich schwimm wie ein Phantom, vergeben gegen eigenen Strom, bin jetzt ein hässliches Entli. Nimm der weisse Schwan. Musik. Sachen weichen zurück in meine Bahn. Aber suche mal eine Schiene im Ozean. Ich habe einen Haufen abgeschluckt, einen Haufen weit rausgespuckt, auf dem Weg zur Weiche zurück in den nächsten Wahn.
Weichen vom Ernst Born in der Schnabelweide, der Mundartsendung auf SRF 1. Zeichne mir ein Schaf. Ich bin ziemlich sicher, dass ich weiss, was Ihnen in den Sinn kommt, wenn ich das sage. Der kleine Prinz vom französischen Autor Antoine de Saint-Exupéry. Also die Geschichte von dem Pilot, der eine Panne hat und mitten in der Wüste muss sein Flugzeug flicken und dort einem kleinen Prinz begegnet. Jetzt gibt es von dem kleinen Prinz eine baseldeutsche Übersetzung. Sie stammt von der Anne Buri. Wie sie ist die Übersetzung und wie das Schaf dort innen daherkommt und ankommt bei meinem Kollegen aus der SRF Literaturredaktion, bei Michael Luisier, das hören wir jetzt in seiner Einschätzung.
Was für eine schöne Idee, den kleinen Prinz auf Baseldeutsch zu übersetzen. Eine schöne Geschichte in einem schönen Spruch, bin ich versucht zu sagen. Sage ich aber nicht, weil es geht dort zuletzt um Lokalpatriotismus. Und überhaupt, die baseldeutsche Übersetzung vom kleinen Prinz ist nicht die erste auf Schweizerdeutsch. Es gibt schon eine auf Berndeutsch. Aber trotzdem, dass man jetzt die weltbekannte und hochmoralische Geschichte vom kleinen Prinz, der auf seiner Reise zur Erde Planeten besucht und dort allerhand Menschen trifft und Erfahrungen macht, dass man diese Geschichte jetzt auch auf Baseldeutsch kann einem Kind erzählen, ohne dass man sie immer im Kopf muss simultan übersetzen, das ist toll. Das haben übrigens viele Leute auch so gesehen. Der kleine Prinz in seiner baseldeutschen Übersetzung von der Anne Buri ist in diesem Sommer schon in den ersten Tagen über 1000 Mal verkauft worden. Ein Erfolg. Über ein Jahr habe ich in diesen Erfolg investiert, sagt Anne Buri in einem Interview, das in den Basler Lokalmedien erschienen ist. Und die Hauptaufgabe dabei sei die Arbeit an der Schreibweise. Konkret die Anpassung ans neue baseldeutsche Wörterbuch. Das ist löblich, denn bei einem Buch geht es ja in erster Linie ums Lesen. Aber es ist trotzdem der falsche Weg, denn beim Dialekt geht es mehr ums Erzählen. Und darum habe ich trotz grosser Freude an dieser Übersetzung drei Sachen, die ich kritisieren muss. Erstens, es hat recht viel Germanismen. Wenn man zum Beispiel von wahrheitsgetreuen Bildern redet, dann wirkt das recht deutsch. Oder wenn der Satz auftaucht, dann werden sie ausrufen wie schön, dann haben wir hier eine Futurform, die es im Baseldeutschen schlicht nicht gibt. Oder noch nicht gibt, je nach Sichtweise. Viele machen es ja trotzdem schon so. Das Zweite ist, es gibt Sätze, direkte Reden, die in dieser Fassung hier nicht aus der Sicht der Figur geschrieben sind. Der berühmte Satz zum Beispiel, wo der kleine Prinz zum Erzähler sagt, «Zeichne mir ein Schaf», heisst hier, «Zeichne mir ein Schaf». Eine kindliche Figur wie der kleine Prinz würde vielleicht eher sagen, «Zeichnest du mir ein Schaf» oder «Kannst du mir ein Schaf zeichnen?» «Zeichne mir ein Schaf» wirkt hier dagegen nicht authentisch und schon gar nicht mündlich. Was mich aber wirklich stört, ist der dritte Punkt. Und zwar, dass sich die Übersetzung um die Frage drückt, welche Ästhetik sie bedienen will. Die deutsche Übersetzung von der Grete und von Josef Leitgeb hat sich für einen glasklaren, einfachen Stil entschieden. Jedes Wort gehört hier an, nicht eins ist zu viel. Und so entsteht eine Schönheit, die bis heute funktioniert. Und das auch darum, weil die Übersetzung auf alles verzichtet, wo verrotet, aus welcher Zeit sie stammt und welche Wörter gerade Mode sind. Das ist hier anders. Hier steht das umgangssprachliche «saukalt» direkt neben einem uralten Wort «trotschke». Und so entsteht kein Stil und keine Ästhetik, sondern etwas Diffuses. Das ist schade. Und wäre es vermieden gewesen mit ein bisschen mehr Konzentration aufs grosse Potenzial vom baseldeutschen Dialekt und ein bisschen weniger Konzentration auf die Frage, wie man ihn schreibt.
Der kleine Prinz von Antoine de Saint-Exupéry in der baseldeutschen Übersetzung, also der kleine Prinz, gleich mit G und Prinz mit B. Ist von der Anne Buri und ist rausgekommen bei Lenos. Das war es von der heutigen Schnabelweide, der Redaktion von der Sendung Michael Luise, Markus Gasser und André Perler. Musik Gregor Lindemann, am Mikrofon Christina Lang. Heute in einer Woche ist der Pedro Lenz Gast hier in dieser Sendung. Sein neuer Roman «Die schöne Fanny» kommt Ende September in die Läden. Nächsten Donnerstag erzählt er darüber hier in der Schnabelweide.
Schau, wie die Sonne senti che cosa ti tocca.
Träum vor Glück und Bach.
Sie
wird wiederkommen, genau so wie du.
Donnerstagnacht auf SRF 1, jetzt gerade mit dem Nachtclub und dem Dani Furler. Zuerst aber noch Nachrichten am 10 und das Wichtigste.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.